Ja, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Schweißfurt, komme eigentlich aus dem Siegerland, also aus der Nachbarschaft sozusagen. Da bin ich auch aufgewachsen und komme gerne hier in die Gegend zurück. Ich habe hier lange gewohnt, bis zum 20. 21. Lebensjahr in Siegen-Hilchendorf, da bin ich geboren worden und bin dann durch einen Computerfehler nach München gekommen zum Studium. Eigentlich wollte ich nach Marburg gehen, das ist nicht so weit von meinem Heimatort, aber ich wurde eben nach München geschickt. Und so war mein ganzes Leben. Ich wollte immer irgendwo anders hin, wo ich eigentlich nachher gelandet bin. Okay, also, ich habe dann Medizin studiert und habe dann einmal die Internisten erworben, das war dann in Würzburg an der Uniklinik. Und anschließend bin ich dann Lungenarzt geworden, da war ich im Ruhrgebiet sozusagen an der Quelle der Lungenkrankheit damals mit Bergbau noch und so weiter, in Marienhofen, Gelsenkirchen. Und bin dann Chefarzt geworden einer Lungenklinik. Und habe dann auch dann zur Wende den Ruf wahrgenommen, Richtung Osten zu gehen und bin dann 96 nach Cottbus gegangen, habe dort dann die Lungenklinik in Cottbus geführt bis zu meiner Pensionierung und jetzt bin ich eben noch im Unruhestand und versuche also meine Erfahrung und mein Wissen auch weiterzureichen. Zwischendurch habe ich in den letzten Jahren einige Krankenhäuser eröffnet und zwar war ich einige Zeit in Dubai, in den Emiraten, habe dort die Hitze kennengelernt, dass das gerade so angeklungen ist. Da hatten wir 58 Grad im Schatten an manchen Tagen draußen, natürlich in den Räumlichkeiten, nicht das sind Klimaanlagen, da haben wir also gefroren bei bei 17, 18 Grad und draußen waren es dann 58. Also das war natürlich auch etwas, was nicht so gesund war, aber es ist eben dort so, dass man also die Klimaanlagen runterschaltet und dann eigentlich friert im Gebäude und draußen dann schwitzt. Ja, das, was ich Ihnen jetzt eigentlich hier erzählen wollte, ist etwas über den Klimawandel. Und nun, Gott sei Dank, haben wir jetzt keine 56 Grad oder 58 Grad Hitze, sondern es geht zunächst einmal nur um ein paar Grad. Und diese paar Grad sind es, die die Welt erwärmen und deswegen auch so große Komplikationen hervorrufen. Also ganz kleine Auslöser eigentlich, ja, 1-2 Grad mit extremer Wirkung nachher. Das werden Sie nochmal an den Folien her sehen. Aber bevor ich anfange, möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken. Erstens, dass Sie alle gekommen sind, ausgehalten haben. Bis jetzt fast 7:30. Frau Stock, vielen Dank für die Einladung. Und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, danke für die Unterstützung hier, denn die Technik ist etwas kompliziert und es ist ein Webinar und das, was Sie sagen, ich weiß nicht, ob Sie das Ihnen schon mitgeteilt haben, im Auditorium, ist also geschaltet nach Berlin. Das ist jemand, der das auch nochmal wieder weitergibt an die entsprechenden Zuhörer, dass sie da auch Fragen stellen können. Und deswegen ist es eben so kompliziert gewesen, aber anscheinend klappt es jetzt. Ja, nun komme ich also dann mal zu meinem Vortrag. Es geht also um den Klimawandel und wie kann man sich dagegen wehren und was hat dieser Klimawandel eigentlich für eine Bedeutung für unsere Gesundheit? Es gibt ja so verschiedene Lager hier in Deutschland auf der ganzen Welt. Die einen sagen, ganz gefährlich Klimawandel, um Gottes Willen. Und dann gibt es natürlich jemand in Amerika, der sagt, alles Quatsch, brauchen wir nicht. Das stimmt ja alles gar nicht, alles Fake News. Also zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich das. Nun, als Arzt ist man natürlich, muss man sagen, der Wahrheit mehr verpflichtet. Man muss sich um Gesundheit der Menschen kümmern und natürlich auch sich wissenschaftlich orientieren. Und das, was ich Ihnen hier vortrage, sind eigentlich keine Spekulationen, sondern sind eigentlich, soweit ich das eben herausgefunden habe und auch selbst untersucht habe, sind das fundierte Erkenntnisse. Da kann man zwar noch drüber diskutieren, aber nicht mehr spekulieren. Das sind eigentlich Fakten, die jetzt hier vorgetragen werden. Nur zum Verständnis. Also wir sind hier nicht bei Donald Trump, ja, sondern wir beschränken uns hier auf die Wahrheit, so wie wir sie kennen und auch erforscht haben, die auch weitergehen. Okay, aber bevor wir anfangen, möchte ich hier Ihnen noch ein Gebet vorstellen. Und zwar habe ich das zum ersten Mal gesehen im Brandenburger Tor. Und zwar ist ein UN-Gebet im Raum der Stille im Brandenburger Tor. Und Sie können es selbst lesen, aber ich lese es auch gerne nochmal vor, denn es hat auch was mit Kindern zu tun. Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tragen. Ich finde, das ist etwas, auch gerade was jetzt hier in die AAK reingehört. Es geht letzten Endes um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Und hier mal leider in Englisch, aber das verstehen Sie ja sicherlich auch. Hier geht es eigentlich um die Mortalitätsrate, das ist die Todesrate. Und zwar ausgedrückt auf Millionen von Menschen, wobei der Klimawandel die Ursache ist von diesen Sterbefällen, diesen Todesraten. Und damit sehen Sie eigentlich auch diese Hotspots, wo der Klimawandel ganz besondere Bedeutung hat. Das sehen Sie hier. Es ist letzten Endes hier ganz Afrika, ja, also unser Nachbar sozusagen. Ja. Dann hier Richtung Südostasien und dann auch Südamerika. Also hier hat der Klimawandel eine extreme Wirkung auf die Todesrate, auf das Sterben dieser Menschen. Natürlich sind sie auch betroffen, aber nicht so stark, wie ich möchte sagen, wie in diesen Ländern die Ärmsten der Armen. Sie haben also einen weitaus größeren Nachteil durch den Klimawandel als jetzt hier die Amerikaner oder jetzt hier die Europäer. Und hier sind mal so die Raten aufgeführt, also pro Millionen sterben hier, das sind 20, das sind diese hier in diesem Bereich hier, also südlich der Sahara und zwischen so um 70, 60, 70 in dieser Gegend hier. Also Sie sehen, was eigentlich betroffen ist. Es ist nicht primär unser Europa, sondern es ist primär Afrika und Asien. Da wollte jemand was fragen, ja? Das ist eine Untersuchung gewesen aus dem Jahr 2008 der WHO. Jetzt sind die Zahlen noch höher, aber es ist noch nicht rausgegeben worden. Ja. Es soll auch nur mal den Eindruck vermitteln, wo eigentlich der Klimawandel am meisten Todesopfer verursacht. Ja. Das wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern. Es wird in dieser Region bleiben. Dabei ist es nicht entscheidend, welche Zahl da eine Rolle spielt, sondern damit man weiß, gerade die Leute in Afrika, in Asien, Südostasien und in Südamerika sind besonders vom Klimawandel betroffen. Weitaus mehr als wir in Europa. Das muss man einfach wissen. Das hat ja auch was mit Flüchtlingen zu tun und diese Migrationsgeschichten. Ja. Die spielen eine Rolle. Dann ist auch ganz klar, je schlimmer das da ist in Afrika, desto mehr wollen kommen nach Europa. Ja, weil sie sagen, wir können jetzt durch den Klimawandel nicht mehr leben in unserem Land. Wir haben keine Nahrung mehr, wir haben kein Wasser mehr, wir haben Kriege, wir müssen woanders hingehen. Und deswegen sage ich ja, provozieren gerade unsere Nachbarn. Ja. Das Mittelmeer ist es nicht weit. Das heißt, es ist zu befürchten, sage ich mal, dass in den nächsten Jahrzehnten und in den nächsten 100 Jahren Millionen von Menschen sich auf den Weg machen, von hier aus dem afrikanischen Raum Richtung Europa, weil es der naheste Weg ist. Ja. Und wenn Sie die Geburtenrate noch sehen in Afrika, die ist weitaus größer als in allen anderen Ländern. Das heißt, Afrika hat jetzt, glaube ich, 850 Millionen Einwohner und in 10, 12 Jahren sind es 1,3 Milliarden Einwohner. Das heißt, die Steigungszahl ist extrem hoch da. Noch ein Grund mehr, das Land zu verlassen und Richtung Europa sich zu orientieren. Und damit ist auch indirekt was dahinter steckt. Ja? Denn je mehr wir den Klimawandel sozusagen verursachen, verschlimmern, indirekt fördern wir dadurch immer mehr Migration. Also, und deswegen müssen auch Amerikaner und andere, die sagen, das gibt's alles nicht, müssen einfach mitmachen, denn sonst werden sie auch überrollt. Wie gesagt, es ist ja nicht nur Afrika, auch Südamerika im Ganzen hat, da ist der Einfluss des Klimawandels ebenfalls sehr groß und da ist der Weg nach Amerika auch nicht ganz, ganz so weit. Ja. Das heißt, auch da ist dann die gleiche Schiene wie bei uns, dass die dann alle Richtung USA marschieren in, sagen wir, 50 Jahren, 100 Jahren. Also, das muss man wissen, deswegen muss man was dagegen tun. Man kann es nicht verneinen, das wäre das Dümmste, was man machen könnte. Okay, das mal so zum Einstimmen auf das Problem. Nun, was ist Klimawandel eigentlich? Was hat Klimawandel mit der Temperatur zu tun? Und warum sind wir schuld, mit Schuld am Klimawandel? Das ist mal hier ganz einfach dargestellt. Und zwar ist es ja so, die Sonne strahlt hier auf die Erde ein. Und zwar sind das in der Regel kurzwellige Sonnenstrahlen, die hier einfallen auf die Erde. Und normalerweise muss ja die Energie, muss ja wieder abgegeben werden, dann wird sie immer mehr aufheizen. Das war auch in den letzten Millionen von Jahren eigentlich ganz günstig, aber es ist jetzt schlecht geworden, weil wir hier diese Wärmestrahlung, die entsteht, die auch ein langwelligeres Licht hat, ist gut eingezeichnet, diese Wärmestrahlung geht nicht mehr zurück in den Weltraum. Warum? Weil hier Gase sind in unserer Troposphäre, primär vor allen Dingen das CO2, das Kohlendioxid, weitaus höher, in höheren Konzentrationen als früher noch, vor tausenden von Jahren. Natürlich Wasser spielt eine Rolle und auch noch andere Gase, das sind ungefähr 10% Methan und so weiter. Das heißt, wir haben hier in unserer Troposphäre viel zu viel von diesen Gasen, die wir selbst produziert haben. CO2 durch unsere Verbrennung und so weiter. Deswegen können wir die Wärme, die eingestrahlt wird, nicht mehr abgeben. Deswegen bleibt sie hier, Treibhauseffekt. Ja, es wird also immer wärmer, wenn das so weitergeht. Das ist so der Hintergrund. Und das heißt natürlich Anstieg der Temperaturen weltweit, Klimawandel. Nun ist das auch nichts Neues. Also haben sich schon früher einige mit beschäftigt, mit dem Treibhauseffekt und auch dann später Klimawandel. Das ist schon los so um 1800. Franzose, dann Tündel-Effekt, ist ja bekannt, und dann Arrhenius dann in den 1900 Nobelpreis auch bekommen. Also die haben schon gesagt, wie das zusammenhängt. Je mehr CO2, je mehr Gase von uns freigesetzt werden, in der Atmosphäre verbleiben, in der Troposphäre verbleiben, desto wärmer wird die Erde. Ja, und hier jetzt mal so eine Schätzung. Da kannst du nicht genau messen. Die Daten, die man so hat, das sind also in der Regel sind das Ergebnisse aus Eiskernen, aus Bohrungen, wo man eben diese Gase dann festgestellt gemessen hat, ja, sodass man es in etwa abschätzen kann. Aber es sind natürlich, wenn man sagen, auch viele Faktoren da, die eine Rolle spielen, die man gar nicht erfassen kann. Aber summa summarum sieht das so aus. Hier ist einmal die CO2-Konzentration in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Also hier vor 100 Millionen Jahren war auch eine hohe CO2-Konzentration. Das hat was mit der Erde, mit dem Vulkanismus zu tun und so weiter. Und dann ging das CO2 weiter runter. Das war jetzt eine Million Jahre, also vor einer Million Jahre, da war hier dann die Konzentration von CO2 um 200 bis 300 ppm, Parts per Million. Das war also so bis 10.000 Jahre und das dann bis vor 100, ja, vor 100 Jahren ungefähr, hatten wir immer so eine gleiche Konzentration von etwa 350 CO2. Hier beginnt nun das Industriezeitalter, also so vor 130 Jahren. Und hier ist jetzt die Gegenwart und das sind dann 100 Jahre, 230 Jahre. Und wir sehen natürlich hier den Anstieg jetzt der CO2-Konzentration. Und wo das hingeht, weiß eben keiner. Wenn wir so weitermachen, haben wir nachher, sagen wir nach 200 Jahren, extrem hohe Konzentration von 100, von 1000 bis 2000 ppm. Da kann kein Mensch mehr leben. Die Pflanzen werden das überstehen, denn die Pflanzen leben letzten Endes vom CO2. Aber der Mensch nicht. Der Mensch braucht Sauerstoff. Und je mehr Sauerstoff verdrängt wird und je mehr CO2 entsteht, desto geringer ist die Chance, überhaupt zu überleben. Das heißt, wenn es so weitergehen würde, jetzt mal hier 200-300 Jahre, dann würde hier schon die Menschheit aussterben, sie würde sich vergiften, weil es viel zu viel CO2 in der Atmosphäre ist. Also müssen wir es dagegen tun. Kinder, Kindeskinder. Das war ja das, was wir gerade gehört haben. So, das ist jetzt mal so ein bisschen grob gesehen, aber so im Vergleich von 100 Millionen Jahren ist dann in die Zukunft so bis bei 300 Jahren, wie sich das CO2 verändern könnte in der Luft, in der Atmosphäre. Ich bin nun mal jetzt etwas runtergebrochen, nur noch auf Tausende von Jahren hier. Und da sehen wir natürlich auch Schwankungen, das sehen wir hier, aber die Schwankungen sind eben jetzt hier von 400.000 Jahren, 300.000 Jahre, 200.000 Jahre und 100.000 Jahre sind die Schwankungen in der Atmosphäre relativ gering. Also von 200 bis sagen wir mal 300 hier so. Ja? Das geht mal so rauf und runter. Und jetzt ist hier unsere Zeit hier, also 2000. Und da sehen wir schon, dass auf einmal das CO2 natürlich hier hochgeht. Und zwar bis so um 400 Parts per Million. Und hier ist es dann nochmal dargestellt hier. In den letzten 1000 Jahren und so weiter. Das sehen Sie auch hier immer mit Konstanz und dann geht es nach oben. Das heißt, seitdem das Industriezeitalter eröffnet worden ist, durch Maschinen, durch Verbrennung und so weiter, ist das CO2 in der Atmosphäre angestiegen. Und zwar so um das Doppelte, ungefähr in den letzten 100 Jahren. Und das ist das Problem. Und hier ist jetzt mal die berühmte Keating-Kurve. Das ist der Herr Keating. Der Keating war der Erste, der auf dieser Welt hier das CO2 gemessen hat. Das war der Anfang so 1950 Jahren rum. Das ist nämlich hier. 1958 noch hat er begonnen und hat auf dem Vulkan Mauna Loa in Hawaii, da hat er seine Messstation aufgebaut. Das ist eine Messstation vom Scripps Institute. habe mir das mal angeschaut, ich war mal da, das war das zweite Institut in San Diego. Und das sind auch diese Kurven alle immer so aufgebaut, da kann man das genau sehen, wie das gemessen worden ist und so. Jedenfalls, was hat er gemessen? Er hat also gemessen, die CO2-Konzentration auf dem Vulkan hier von den 58er Jahren, ja, bis heute sozusagen. Wir sehen hier, es sind bloß so bei 300, jetzt sind wir schon bei über 400, 410. Die Schwankungen hier, die sind nochmal hier ausgezeichnet, das heißt, die schwanken ein bisschen, das hat was mit der Fauna und Flora zu tun. Denn hohe Konzentrationen sind da, wenn wenig Blumen, wenig Pflanzen vorhanden sind, also jetzt zum Beispiel April. Und dann wird es also weniger, weil ja CO2 von den Pflanzen aufgenommen wird, zum Beispiel im August, Dezember, und dann steigt es wieder an. Das sind eben diese Zacken noch hier. Aber der Trend ist ganz klar, Zunahme der CO2-Konzentration in der Luft in den letzten 60, 70 Jahren fast verdoppelt. Ja, wenn man das hier dann so einfach darstellt. Und Herr Quilling ist damit sehr berühmt geworden. Er war, wie gesagt, der Erste, hat auch die ganzen Methoden erfunden, die auch heute noch angewendet werden. Also eine lange Messreihe, die auch ganz klar zeigt, wo die Reise hingeht, wenn wir nichts machen. Und das CO2 ist das Wichtigste. 90% ist eben CO2, es gibt auch noch andere Gase, die eine Rolle spielen. Das sind so um 10%, das ist einmal das N2O, also Nitrosegase, NOx ähnlich, ne? Auch das steigt an. Methan steigt auch an. Bloß wo kommt das Methan her, wer weiß das? Bitte? Landwirtschaft, genau. Das kommt also von den Bauern, sagen, immer die sich furchtbar darüber aufregen. Die Landwirtschaft, die Viehzucht und so weiter, Massentierhaltung, ja, produziert letzten Endes unheimlich viel Methan. Und deswegen ist auch die Massentierhaltung ein Klimakiller. Ja. Dadurch haben sie immer mehr Methangase und dann letzten Endes kumuliert das dann mit dem CO2. Das heißt, auch durch Massentierhaltung bringen wir uns um, wenn das so weitergeht. Auch da muss man eben zurückfahren. Und dann noch hier die Fluorkohlenwasserstoffe, die sind jetzt hier noch dargestellt. Machen so die Treibgase in Sprays und so weiter. Das ist ja dann reduziert worden und das ist also im Moment kein großer Anstieg mehr jetzt hier. Das war 95, gab es ja dann diese entsprechenden Protokolle, Notoprotokolle und so weiter, dass das nicht mehr verwendet werden darf und deswegen ist da auch jetzt kein Anstieg mehr zu verzeichnen. Also, wie gesagt, der größte Klimakiller ist das CO2 und dann kommt eben das Methan und dann die Stickstoffoxide spielen auch eine Rolle, Diesel und so weiter, aber das ist prozentual gesehen gar nicht so viel im Gegensatz zum CO2. Ja, nun mal hier, wie sieht es in Deutschland aus? Ja, und zwar von 1990 bis jetzt hier 2016. Und hier ist einmal die Produktion von CO2. Zunächst mal die gute Nachricht. Wenn man das jetzt mal sieht, 1990 war die Produktion über 1 Milliarde Tonnen, 1.251.000.000 Tonnen an CO2 in Deutschland. Und jetzt sind wir hier bei 906. Also so gesehen hat die CO2-Produktion in Deutschland abgenommen im Laufe der Jahre von 1990 bis 2016. Aber es ist immer noch zu wenig, denn es gibt ja diese Klimaziele, man muss noch weiter runter, das ist jetzt mal hier dargestellt, so ab 2020, 57 Millionen Tonnen und so weiter, also man will ja runter, damit man eben doch die Atmosphäre etwas freier von CO2 kriegt, damit die Temperatur nicht weiter ansteigt. Der Weg dahin ist beschritten worden, aber es ist einfach zu wenig getan worden. Und diese Klimaziele, so heißt es ja offiziell, werden wir nie erreichen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn man jetzt hier die Emissionen, also die CO2-Produktion weltweit, ja, und Sie sehen einfach den Anstieg jetzt von 1990 bis 2010, das ist in Milliarden Tonnen ist das hier. Und Sie sehen, es geht immer weiter nach oben. Diese Schwarzkurve ist so der Mittelwert. Die anderen Kurven, das sind Modelle, die berechnet worden sind. Da gibt es die unterschiedliche Ergebnisse, aber insgesamt der Trend ist nach oben. Wir machen immer mehr CO2. Jedenfalls bis 2010 ist das so und es wird auch weiter so sein. Das heißt, wir machen immer einen stärkeren Klimawandel, immer mehr CO2, immer höhere Temperaturen, die daraus entstehen. Ja. Weltweit, das ist die weltweite Produktion. Ja, weltweit geht es nach oben. Genau. Und weltweit, auch das ist ein Guter Einwand. Da ist auch die Frage, wo kommt es eigentlich her weltweit? Wer macht am meisten CO2? Es sind eigentlich drei Länder. Es ist China, es ist Indien und es ist die USA. Also nicht Deutschland, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben ja auch nur 80 Millionen und die anderen haben eine Milliarde in China und so weiter. Also die Produzenten sitzen woanders. Aber wir müssen das natürlich auch leiden. Ja? Könnte ich sagen, wir machen ja weniger, also wir sind nicht schuld, sondern es kommt ja zusammen nachher. Ja? Ja, dann ist es ein Gemenge von allen Ländern, die das CO2 produziert haben. Ja, was hat das nun mit dem Temperaturanstieg zu tun? Das sehen wir jetzt mal hier. Und es gibt ja vielleicht Leute, die lachen erstmal drüber, wenn man nachher hört, ja, es ist ja nur 2 Grad. Nur 2 Grad. Und trotzdem ist es eben ein ganz großer Eingriff in das Klima. Also jetzt haben wir hier mal die Temperaturanstiege, die sind also berechnet worden, auch nach verschiedenen Modellen. Und zwar vor 1000 Jahren bis 2100. Sie sehen auch hier, die Temperatur war fast immer konstant. Das ist hier ein Mittelwert, der genommen worden ist und es schwankt hier so um diesen Mittelwert. So. Jetzt sind wir hier bei 1900, da sehen wir schon, dass die Temperatur zunimmt und jetzt sind wir hier 2100 und da gibt es eben verschiedene Schätzungen. Die Temperatur kann also mehrere Grad Celsius zunehmen. Das ist so, was zu befürchten ist, wenn wir so weitermachen. Das, was die WHO und was eben die Wissenschaftler sagen, es darf nicht mehr als 2 Grad sein, aber wenn das so weitergeht, sind wir schon bald nach 100 Jahren auf 6 Grad oder noch mehr. Ja. So, jetzt muss ich hier nämlich ganz schnell so das zeigen. Das zeigt nämlich jetzt die Veränderung der Oberflächentemperatur von 1860 eigentlich bis heute, bis 1980. Und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt was alles blau ist, ist der Anfang, das war, ich muss etwas, wo es drauf sind, läuft immer weiter ab, das ist eine Animation. Jetzt ist es halten. Okay, das ist also jetzt im Jahr 2013. Und Sie sehen, vorher war alles blau, also die Temperatur war etwas niedriger, jetzt ist es eben zugenommen. Und jetzt sieht man auch, wo, und das will ich hiermit auch demonstrieren, wo sind eigentlich die Temperaturzunahmen zu befürchten? Und es gibt auch nachgewiesen. Es ist also vor allen Dingen der Norden, also die nördliche Halbkugel. Ne? Das ist eben Europa hier, das ist Sibirien, das ist hier die Sahara, noch hier ein bisschen Amazonasgebiet und dann nur oben Grönland und so weiter, Kanada, Alaska und so. Das heißt, diese größte Zunahme der Temperaturen, der Oberflächentemperaturen, sind eben auf der Nordhalbkugel. Das heißt natürlich, hier oben haben wir ja die Arktis, dass das Eis der Arktis schmilzt. Ne? Denn da ist es am wärmsten geworden, da oben, im Vergleich zu den anderen Regionen jetzt. Und auch hier in Sibirien ist es eben sehr warm geworden. Das heißt, der Permafrost, der löst sich langsam auf. Ja? Und wenn Sie Bilder sehen aus Sibirien, da sehen Sie Häuser, die ganz schief stehen, weil der Boden eben nicht mehr gefroren ist. Und es taucht alles auf. Die Häuser fallen in sich zusammen, die kippen rum und so weiter. Und es hat natürlich eine Bedeutung für Gesundheit, für Flora, Fauna und für die Menschen. Ja? Es gibt eben höhere Temperaturen, es gibt mehr Mücken und. Also Sie sehen, besonders betroffen durch den Klimawandel ist eigentlich die Nordhalbkugel und nicht die Südhalbkugel. Warum? Weil dort natürlich am meisten CO2 produziert wird, ne? Da oben in dem Bereich. Es ist weniger unten, sondern alles im Norden. Und deswegen auch dann die Erwärmung. Das ist also ein Grund, nicht der einzige, aber spielt jedenfalls auch eine Rolle. Also wir sind mehr gefährdet, was den Klimawandel angeht, als zum Beispiel jetzt die Südhalbkugel. Okay, also, jetzt war das mal weiter. So, nun sehen Sie mal so die Folgen, ganz rein plastisch. Das weiß hier, oder ist die Kurzglocke, nämlich der Pasterz. Pasterz ist dieser große Gletscher. Den habe ich selbst noch als Kind besucht. Da war ich ja auch bei dem Großglocknerhaus, habe mir da alles angeschaut, Eis und so, ja. Das war im Jahr 1905, diese Aufnahmen. Sieht heute aus, oder heute übertrieben bis 1993, alles weg, ja. Das Eis ist weg und so ist es nicht nur am Großglockner, so ist es auch an der Arktis. Das Eis verschwindet, es schmilzt und da fragt man sich, wo geht das Wasser hin? Natürlich geht es in die Meere, das heißt der Meeresspiegel steigt auch dadurch. Es war nur ganz wenig am Anfang, weil es verteilt sich ja in die Erdkugel, aber letzten Endes auch da ist zu sehen, dass das Wasser, der Meeresspiegel weiter zunimmt. Und natürlich hier, so auf Dauer gesehen, gibt es dann auch gerade in der Schmelzphase viele Überschwemmung und so weiter, weil das natürlich nicht regelmäßig abfließt, sondern staut sich, dann geht es wieder los und so weiter. Da gibt es dann diese entsprechenden Überschwemmungen, Überflutungen in den Tälern. Also eine ganz unangenehme Situation, wenn Gletscherschmelze eintritt. Und das ist eben nicht so, man kann sagen, nach 100 Jahren ist dieser Gletscher total verschwunden am Großglockner. Und die Lufttemperaturwerte jetzt mal hier in Deutschland, zwar gemessen im August 2018, also jetzt kurz hier, im Monat August, ist das dieser Wert hier im Vergleich zu früher. Die blaue Linie gibt so den Mittelwert an von den entsprechenden Lufttemperaturen im August, ja? Also 1911, 20 und so weiter und nicht eben 2011, 2018. Auch hier sehen Sie, dass die Temperatur, die mittlere Lufttemperatur im August zugenommen hat. Das ist immer nämlich hier. Ja, ganz klar. Und zwar sind wir so ungefähr bei knapp 18 Grad. Früher waren wir hier bei 16 Grad. Es sind nur 2 Grad, aber die 2 Grad reichen aus, um eben große Veränderungen hervorzurufen. Und jetzt kommt dann die Prognose wieder. Das geht dann hier weiter. Also bis zum Jahre 2000. Jahre. Und da geht natürlich keine richtig blaue Linie, denn die haben wir ja noch nicht, aber man hat eine Gelle. Aufgrund der anderen Messungen, die bereits gemacht worden sind, die sehen, der Trend ist ganz klar nach oben. Also es ist eben zu befürchten, dass wir hier auch wieder in den letzten Augustmonaten, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die Temperatur wieder ansteigen. Ja. Wenn wir das vielleicht extrem nehmen, sind wir schon bei 22 Grad als Durchschnittstemperatur, nicht als Temperatur. Aber es gibt von der Mitte sein, es gibt von der Mitte, das heißt, werden dann so um 20 Grad haben, diese Temperatur. Und wir haben begonnen um 1900 um 16 Grad, ja, also 4 Grad wären das in 100 Jahren, was viel zu viel ist. 2 Grad sind ja maximal berechnet worden, die Maßnahmen gegriffen werden. Nehmen wir jetzt mal die Zeit von 1901 bis 2008, das war eigentlich die Jahresdurchschnittstemperatur. Also von allen Tagen zusammengenommen in diesen Jahren, und das hat also um 1 Grad Celsius zugenommen, weltweit 0,7 Grad. Deutschland ist ein bisschen wärmer geworden sogar als weltweit. Und bis 2040 ist ja diese magische Zahl die 2 Grad. Ja? Entschuldigung. Und es darf eben nicht mehr werden. Und die 2-Grad-Grenze, so wie es jetzt aussieht, wird aber gar nicht erreicht, sondern es gibt einfach mehr, weil eben das CO2 nicht produziert wird. Der Mittelwert hier in Deutschland beträgt zurzeit 8,2 Grad Celsius und die Veränderungen, jetzt ist mal um 1 Grad, das ist auch etwas, die Veränderung ist unterschiedlich. In Berlin ist 1 Grad 04, Brandenburg 0,8, das war die Mittelwertung. Das heißt, es ist da etwas regional bedingt. In Städten nimmt die Temperatur noch mehr zu als jetzt auf dem Land. Und dann die Schätzung, also man fürchtet fast 6 Grad Celsius bis zum Jahr 2100. Und das andere Extrem ist eben der Meeresspiegel, der natürlich auch ansteigt. Wie gesagt, in 80 ist er schon abgetaut, die Gletscher sind abgetaut. Und man geht davon aus, dass man so maximal so bis 1 Meter im Jahr 2100. Was heißt das? 1 Meter mehr Meeresspiegel, die Höhe, das sind ganze Landstriche, die gibt es da nicht mehr. Holland gibt es nicht mehr. Ja? Bangladesch und diese ganzen großen Städte, Dhaka und so mit Millionen von Einwohnern, Pakistan, die Leute, die gibt es nicht mehr, weil das Meer einfach so ist. Da kannst du nicht mehr wohnen, da kannst du nur am Boot wohnen, aber nicht mehr am Strand. Ja? In Indien, das heißt, allein durch die Erhöhung des Meeresspiegels im Jahr 2100, wenn das so weitergeht, haben wir eine extreme Migration. Die Leute fliehen hier an. Ja? Es ist ja nicht so, dass am nächsten Tag der Meeresspiegel hochgeht, sondern es steigt so allmählich. Die werden alle wegziehen und werden alle dorthin ziehen, wo sie glauben, besser leben zu können. Und das ist natürlich auch ein guter Teil von Europa. Also die kommen ja auch noch alle, kann man sagen. Ja? Durch den Klimawandel. Das ist zu befürchten. Wenn man das nicht senken kann, in weiteren Entwicklungen. Nun, ich bin aber jetzt mal, ich bin ja Arzt, das, was mich am meisten interessiert, ist natürlich,
wie hängt der Klimawandel mit der Gesundheit oder der Krankheit zusammen? Wird man durch den Klimawandel auch krank? Das ist ja das Entscheidende für uns Menschen eigentlich. Und da gibt es jetzt auch, das hat man dann in den letzten Jahren rausbekommen, Risikogruppen, also Leute, die besonders gefährdet sind durch den Klimawandel. Das ist dann hier, das sind die Neugeborenen. Warum? Das hat was mit Wasserverlust zu tun. Der Neugeborene hat 70% Wasser, wir haben 60%. Und wenn da Wasser, also wenn die Durst müssen und so weiter durch Temperaturen zu, sind viel mehr gefährdet als ein Erwachsener. Also Neugeborene, Kleinkinder und alte Menschen. Alte Menschen natürlich auch, essen bringen sie nur zu wenig. Und dann nehmen sie oft auch noch Tabletten, die aufgeführt, die auch eine Rolle spielen. Antidepressiva, psychotrop wirkende Medikamente, Antischulinergika, Wassertabletten, Diuretika, psychotrop wirkende Medikamente. Die verschlimmern noch die Erkrankung, wenn die Tabletten genommen werden, wenn die Temperatur so hoch ist. Dann gefährdet sind chronisch kranke, jetzt mal ganz allgemein Herz-Kreislauf-Kranke. Dann die Asthmatiker, das sind in der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung. Also das ist ja auch weltweit ein Problem, die häufigsten Lungenerkrankungen in der COPD. Dann die Allergien, dann die Schlaganfälle, cerebrovaskuläre Krankheiten, die Krebserkrankung, das starke Übergewicht, Unterernährung, das ist ganz extrem. Dann gibt es jetzt neue Untersuchungen, die zeigen, dort wo es besonders warm ist, gibt es weitaus mehr Diabetiker, also Zuckerkrankheiten, als in anderen Regionen. Der Morbus Parkinson, Parkinson-Kranke, die können auch nicht mit dem Klimawandel umgehen. Dann Respekt, also Insuffizienzen, Atemwegsinsuffizienzen, Nierenschwächen, dann auch peripher Gefäßkrankheiten oder Alzheimer. Das sind alles Leute, die, wenn sie krank sind, in den Klimawandel extrem leiden müssen. Und natürlich auch noch Fieber, das kommt ganz allgemein. Wenn man Fieber hat und es ist draußen noch so heiß, dann ist es ja noch schlimmer. Ja. Da hat man ja gar keine Abkühlung mehr und dann kriegen die eben den Hitzschlag, das früher vielleicht nicht bekommen hätte. Also, das sind jetzt mal so die Risikogruppen. Das sind erstmal so einfach nur die Gruppen dargestellt. Dazu gibt es aber ganz valide Untersuchungen. Und die komme ich gerade. Was hat nun jetzt hier die Hitze mit Luftverschmutzung zu tun? Wir haben bei der Hitze hohe Ozonkonzentrationen, wir haben hohe Feinstaubkonzentrationen und wir haben eben auch hohe Pollenkonzentrationen. Das macht eben Auswirkungen auf Asthma, auf Allergien, auf Lungenerkrankungen, Lungenentzündungen und so weiter. Also das ist nun mal ein Phänomen bei Hitzetagen und mit Luftverschmutzung. Also bei Hitze ist die Luft eben nützlicher und damit gefährlicher. Und die führt natürlich dann auch bei Hitzewellen zu vermehrten Sterbefällen. Das war ja einmal 2003 so, das ist also ganz gut untersucht worden, eigentlich die erste Hitzewelle, die wissenschaftlich untersucht worden ist. Und da gibt es eben erschreckende Daten. Im Jahre 2003 sind in Frankreich knapp 15.000 Menschen durch die Hitze gestorben. Und das sind 60% mehr der Sterbefälle als normal, als bei Normaltemperaturen. 60%. Gehen wir mal auf Deutschland 2003, das sind ungefähr 7.000 gewesen. Also Sie sehen, bei Hitzewellen sind die Menschen extrem gefährdet und sie sterben viel früher. Insgesamt haben wir 2003 um 50.000 Hitzetote gehabt. Es gab auch früher noch einige Episoden, aber summa summarum 2003 waren 50 und 50.000 Menschen verstorben, weil es eben heiß war. Und wenn Sie jetzt hier, da war die Hitzewelle vielleicht eine Woche, wenn Sie das jetzt mal hier einen ganzen Monat haben, solche Temperaturen, dann ist natürlich dann die Todesrate noch viel, viel größer. Das ist untersucht worden. Tut mir leid, das ist so ein bisschen schlecht zu sehen, aber den Trend kann man erkennen. Und zwar einmal hier, Hitzewelle 2003, hat man geschaut, wie die Krankenhausaufnahmen in Europa sind. Und zwar in Abhängigkeit von der Temperatur und auch in Abhängigkeit vom Alter, von den entsprechenden Gruppen. Und man sieht eigentlich, je älter die Leute sind, das ist hier, und je höher die Temperaturen sind, desto mehr Leute müssen ins Krankenhaus. Das ist einmal hier im Norden gewesen von Europa, also waren die Nordländer, und das waren die Südländer hier. Das ist ähnlich. Ja. Die Temperaturen steigen bis die Gruppe 75 plus und die Leute kommen viel häufiger ins Krankenhaus als bei niedrigen Temperaturen. Also auch hier ist natürlich eine Herausforderung für jede Gemeinde, für jede Stadt. Wenn es heiß wird, dann kommen viel mehr Leute ins Krankenhaus, aber man hat ja gar keinen Platz im Krankenhaus. Das ist sinnvoll. Oder das Personal fehlt, Ärzte fehlen. Ja. Sollen Leute im Krankenhaus, die viel da ist, die versorgen. Also wie gesagt, das ist jetzt untersucht worden, das hat man also statistisch richtig nachgerechnet, hat gesehen, aha, wenn es so heiß wird, dann kommen viel mehr Leute ins Krankenhaus als vorher. Und die Beschwerden sind. Und hier ist jetzt nochmal genau untersucht worden, was für Leute kommen eigentlich ins Krankenhaus. Was sind die Subgruppen und die Gruppen, wenn die Temperaturen ansteigen? Und was ist dann, kann man sagen, der Hintergrund bei der erhöhten Sterberate? Und das ist also untersucht worden in vielen europäischen Städten, aber auch in anderen. Jetzt mal hier, die Subgruppen, die also gefährdet sind, die also eher verstorben sind. Ein Anstieg der Sterberate sind Atemwegserkrankungen, mit Kreislauferkrankungen, auch mit die älteren Leute hier und so. Ja. Also vorwiegend sind hier Atemwegserkrankungen, die dazu geführt haben, dass eben die Todesrate ansteigt. Dann auch in Amerika so gewesen, hier nochmal in Rom, in Italien und so weiter. Hier in Italien haben auch psychiatrische Erkrankungen eine Rolle gespielt, Depressionen noch, vor allem bei Frauen. Also es ist momentan unterschiedlich. Es ist abhängig von den entsprechenden Ländern, von den Regionen. Aber summa summarum, es kommen mehr Leute zu Tode durch diese entsprechenden Hitzewellen oder Temperaturanstiege. Also das kann man also ganz gut statistisch nachweisen. Und jetzt hier etwas, was zeigt, wenn die Temperatur in diesen Regionen, die untersucht worden sind, um 1 Grad Celsius zunimmt, 1 Grad nur, 1 Grad oder pro Grad, haben wir eine Steigerung der Todesrate hier zum Beispiel jetzt in europäischen Städten von 3,12%. Also Mittelmeerraum und so. Ja. Wir sehen also nur bei 1 Grad, aber wir haben ja bei Hitzewellen nicht 1 Grad an Zunahme, wir haben immer 10 Grad und so weiter. Ja. Das heißt, wenn wir umrechnen, sind eben dann 30% mehr Todesfälle pro Tag. Nur wenn die Temperatur 10 Grad höher ist. Ja. Zum Beispiel in Europa oder in anderen Regionen, jetzt hier, jetzt mal Mexiko und so weiter, in Sao Paulo, Südamerika, das sind bei 1 Grad 6%, bei 10 Grad wären 60%. Todesrate würde also auf 60% steigen und so weiter. Also jetzt kann man ganz gut sehen, was letzten Endes die Temperaturzunahme von 1 Grad bewirkt. Eine Zunahme der Sterberate in allen untersuchten Regionen. Ja, Hitze- und Lungenentzündungen. Die Lungenentzündung ist ja sowieso weltweit eine der häufigsten Infektionskrankheiten. In der Sterblichkeit schon ungefähr 11%. Also jeder 10. stirbt dann, der Lungenentzündung stirbt auch dran. In Deutschland haben wir ungefähr 20.000 bis 50.000 Lungenentzündungen pro Jahr. 80.000 bis 50.000 Einwohner. Und bei den alten Leuten im Heim ist die viralische Höhe etwa 68 bis über 100. Und durch Lungenentzündung haben wir also mehr stationäre Krankenhausaufnahmen als zum Beispiel Herzinfarkt in Deutschland oder durch eine Anfall. Also Lungenentzündung ist weitaus häufiger als jetzt der Herzinfarkt oder der Anfall. Ja, Kosten spielen auch eine Rolle. 500 Millionen Euro pro Jahr kosten Lungenentzündung sozusagen. Und besonders gefährdet sind natürlich die älteren Herrschaften, über 80-Jährigen. Die kriegen also häufig Pneumonie, also Lungenentzündung bei Hitzewellen und versterben dran. Neue Arbeit jetzt hier. Es geht jetzt um die Zuckerkrankheit, Hitze und Diabetes. Das ist zu kurz entschieden. War vorher auch nicht so bekannt, das ist eine richtige Zuckerkrankheit. Und hier kann man ganz klar sehen, in entsprechenden Gebieten, wo es heißer ist, als man das nicht dargestellt hat, dann nimmt also die Rate der Zuckerkranken zu. Man kann sagen, in Gebieten, wo die Temperaturen, die mittleren Temperaturen ansteigen, haben wir mehr Zuckerkranke als in Regionen, wo es etwas kühler ist. Ganz wichtig, finde ich, denn wir haben ja so eine Epidemie der Zuckerkrankheit. Ja? Ungefähr 10-15% unserer Bevölkerung haben Zuckerkrankheit. Bei uns jetzt hier. Wenn wir jetzt noch hier einen Temperaturanstieg haben, dann werden das immer mehr. Kommt die Ordnung. Gewohnheitssystem ist klar, ja, Adipositas und also Übergewicht und so, aber es spielt eben eine Rolle auch Temperatur. Das ist ein Teil. Dann haben wir ja leider auch andere Zustände, die die Luft verschmutzen und die Luft auch erhitzen. Das sind die sogenannten Flächenbrände. Also es brennt ja immer irgendwo. Bei uns in Brandenburg, da brennt jetzt die Lichtweise Heide. Dann hast du dann bei Potsdam gebracht und so. Und hier sieht man auch, wo es überall in einem Bereich, das war im August, war das 2012 gebrannt hat. Das ist hier dargestellt worden. Russland und so weiter. Hier vor allem wieder in Afrika, auch hier in Amazonas,
Sachsen. Also es brennt überall im Sommer, Spanien, das kennen wir alles, Griechenland und so weiter. Und vor allen Dingen die Brände hier in Russland, die sind gut besucht worden. Dann nehme ich diese Brände dazu führen, dass die Leute in anderen Ländern dann kommen können. Im Land ist es woanders. Also, Fakt ist, dass durch den Klimawandel, es wird heißer, die Waldbrände, Flächenbrände zunehmen. Das ist nachgewiesen. Und dadurch, wenn es brennt, müssen Leute natürlich den Rauch einatmen, Leute, die Asthma haben, die Lungenerkrankungen haben, so, müssen ins Krankenhaus, also die Notfallbehandlung nehmen auch zu. Und hier zum Beispiel ist gemessen worden, jetzt in Athen, da hat also die Sterberate pro Tag zugenommen um 60%, als es im Großraum von Athen gebrannt hat. Ja. Und das sind die Feuer sogar gelegt worden. Also letztendlich haben Leute, die Feuer gelegt haben, haben dann 16% der Menschen umgebracht. Also der Brand, der Rauch und so weiter, dazu geführt, dass die Leute gestorben sind. Sie sind nicht verbrannt, um die falsch zu verstehen, sondern die sind eben an den Auswirkungen des Brandes, Rauch, Gas und so weiter, sind sie verstorben. Meistens die schon eine Grundkrankheit haben, meistens sind sie danach nur nicht krank. So wurde ich gerade erwähnt, zum Beispiel jetzt gibt es da die auch das Phänomen, dass der Feinstaub aus Waldbrandregionen woanders hingeblasen wird. Das war in Russland der Fall. In Russland hat es gebrannt und die erhöhte Sterberate, die war dann in Südfinnland, weil das ganze Zeug eben nach Südfinnland ist, sozusagen geblasen wurde. Und dort haben Leute das eingeatmet, diesen Rauch und diese ganzen entsprechenden Feinstäube, und dann sind sie dann zerstorben. Auch gibt es das Phänomen der Sandstürme. Die Sandstürme nehmen auch zu, das hat auch was mit der Erwärmung zu tun. Und beim Sandsturm ist auch wieder was Ähnliches, denn der Sandsturm entsteht zum Beispiel in der Sahara hier. Ja? Aber die Partikel, der Sandstaub, der wird rübergetragen in die Karibik oder eben nach Europa. Und so war es auch hier, dass zum Beispiel dann, wenn hier die Sandstürme waren und der Sand wurde dann rübergeweht Richtung Karibik oder Europa, dass dann dort die Leute krank geworden sind. Asthma zugenommen bei den Sandstürmen, Notfallbehandlung und so weiter. Und da hat man mal geschaut, ich habe mir auch das, was in dem Sand eigentlich alles drin ist. Die Sand sind eben Allergen, das heißt die ganzen Asthmatiker, die den Sandstaub dann einatmen, bekommen auch Allergene und kriegen den Asthmaanfall oder die allergische Reaktion. Im Sandstoff sind die Tage vor allem Arsen, Quecksilber, also was Giftiges. Wenn sie also ein paar Tage einatmen, da haben sie eine ganz schöne Portion von Quecksilber und Arsen in ihrer Lunge, wenn sie da den Sandstoff mitbekommen haben. Und im Sandstoff sind auch sehr viele Bakterien, Viren und Pilze. Das heißt, Pilze werden eingeatmet durch den Sandstoff in die Lunge rein oder von dort in der Lunge in andere Organe dann gestreut und können dann ganz massive Entzündungen hervorrufen. Ja, hier haben wir so ein paar, hier bei Rostock war es 2011, aber auch wir haben Sandstürme, die nicht nur hier in Arabien oder in Australien, sondern auch uns. Das ist dann stark. Kommen wir jetzt mal zum Asthma. Asthma, das allergische Asthma ist auch so ein Problem, denn leiden ja sehr viele Menschen am Asthma, am allergischen Asthma weltweit sind es 300 Millionen. Und 80% dieser Leute haben eben allergische eigentlich vermeidbar, wenn keine Allergene da wären, hätte auch nicht Asthma. Und bei den Europäern sind es ungefähr 40, in Europa 40 Millionen. Und dazu kommt auch noch der Heuschnupfen, der ist in der Extra hier ausgewiesen. Das sind 20-40% hier, die haben also immer einen allergischen Mund an Heuschnupfen. Und auch dann Asthma, die haben beides, ja. Das, was man gefunden hat, ist jetzt den Jungen, die haben häufiger Asthma als die Mädchen. Und ja, bei Jungen so bei 14 doppelt so hoch im Vergleich zu den Mädchen. Und bei Kindern mit allergischen Asthma ist das Asthma meistens auf die Hausstabilität zurückzuführen. Also es kommt nicht nur draußen von den Sand, sondern auch durch die Wohnung Indoor Pollution, Feuchtigkeit, Hausstabilität nach vorwiegend Asthma. Dann haben wir jetzt hier den Heuschnupfen, ähnliche, noch schlimmere Zahl, aber der Heuschnupfen an sich ist nicht so schlimm. Und dann haben wir in Deutschland haben wir 21% der Bevölkerung haben den Heuschnupfen. Und dazu gibt es jetzt neuere Untersuchungen. Und zwar ist es hier untersucht worden vom TIP-Studien. Und zwar haben wir hier 17.000 Menschen untersucht und haben eben die Allergierate festgestellt. Und zwar keine Allergie, die ärztlich diagnostiziert worden ist. Nicht die Einschätzung, ich habe eine Allergie, sondern das, was wirklich nachgewiesen ist durch entsprechende ärztliche Untersuchungen. Wir haben jetzt hier in Deutschland, das ist einmal die Erwachsenen, die sind rot in den Blauen, die Kinder, Heuschnupfen nach 16%. Bei den Kindern weniger, Asthma, 8,6%. Kinder, 8%, aber Kontaktexzeme eben Kinder mehr als Erwachsene. Nach dieser Allergie 4,7% bei Kindern, die jetzt haben. Neurodermit ist auch ganz klar, die Hautveränderung viel mehr bei Kindern als bei Erwachsenen. Und die sächsische Allergie bei Kindern ist nicht wichtig. Das ist das, was Ärzte letzten Endes festgestellt haben im Rahmen dieser Studien, die Untersuchungen. Und das ist die eine Medaille, sozusagen, eine Teil der Medaille. Die andere ist hier, was die Leute selbst sagen, wenn man sich fragt, hast du eine Allergie, die ist hier untersucht worden? Die Einschätzung, dass man eine allergische Erkrankung außer Asthma hat, ist viel höher als das, was ärztlich festgestellt worden ist. Und wir Frauen, insgesamt 31% der Frauen sagen, ich habe eine Allergie. Also ohne, dass es ärztlich festgestellt wurde. Allein die subjektive Empfindung des Subjektiven. Bei Männern sind 24%. Und deswegen ist es gefangen, das, was man nachweisen kann, ärztliche Untersuchung, und das, was der Mensch, der Patient selbst glaubt, was er hat. Und dabei, wenn man mal genau anschaut, hat es vor allen Dingen auch diese Bildungsgruppen, ja, unterschiedlich sich einschätzen. So bei 18 bis 29 Jahren, das sind hier in den Themen dann 39% der mittleren Bildungsgruppen, ne? Also auch die Bildung, die Ausbildung, Bildung, stellen den Stand, spielt da auch eine Rolle, wie man sich selbst einschätzt. Und die älteren Leute haben weniger. Das ist ein Traum bei Männern. Also die 68 hier, das sind nur 22% und bei den Männern 16%. Und sag mal, gerade so die Frauen, die bis 30 Jahre, so muss sagen, die Zeit, wo sie die ersten Traumen alle zu haben, und bei Männern ist es ähnlich, und dann wird es schon wieder weniger. Und dann ist es jetzt Schluss. Ich habe also nicht mehr das Gefühl, dass sie eine allergische Erkrankung haben. Gut, was bedeutet die Erwärmung jetzt auch für die Allergie? Das heißt, wir haben einen frühzeitigen Pollenflug bei Pollenallergikern. Wir haben mehr Pollen als früher, weil wir mehr CO2 haben und die Pflanzen brauchen ja CO2. Die nehmen CO2 auf und wachsen natürlich besser, der Mensch nicht, aber die Pflanzen. Deswegen haben wir auch mehr Pollen, weil es einfach mehr wächst. Dann haben wir auch noch das Problem, dass die Pollen ja nicht ganz sauber sind, sondern sind ja mit Schadstoffen angereichert. Die Pollen in der Stadt, da ist Feinstaub drauf, da sind Metalle drauf, da ist Staub drauf. Das heißt, diese Pollen sind besonders aggressiv, wenn sie eingeatmet sind, nicht sauber. Dann haben wir eine vermehrte Nahrungsmittelallergie. Und die haben natürlich auch das Problem, dass wir eben nur Pflanzen haben. Also Pflanzen, die es früher gar nicht in Deutschland gab. Ambrosia, Stichwort. Und der Körper reagiert auf Ambrosia-Pollen ganz anders, weil er das gar nicht kennt. Manche anderen Pflanzen, die sind schon seit Tausend von Jahren hier in Europa, die hat jeder von uns, Eltern und so weiter, haben hat sie aufgenommen, aber Ambrosia war was Neues. Und der Körper hat also ganz anders reagieren müssen, eben überreagiert, als dann diese Ambrosia-Pollen dann eingeatmet wurden und allergische Reaktionen machen. Das klingt Ambrosia auch zu unangenehm, was ganz was Neues ist. Und der Körper gar nicht darauf reagieren kann, so schnell. Oder überreagiert. Ja.
Nahrungsmittelallergie hervorrufen. Also nicht eines, sondern natürlich. Also wie der Zusammenhang ist zwischen Pollen und...
Ja, erstens haben wir mehr Pollen insgesamt und in den Nahrungsmitteln, die sie aufnehmen, haben sie auch mehr Pollen drin. Dass mehr Allergene sind, einfach mehr da sind. Und deswegen haben sie eine höhere Konzentration. Ja. Wenn Sie das mal jetzt umrechnen, Sie nehmen irgendwelche Nahrungsmittel, das sind vielleicht, früher waren da vielleicht 10% Pollen drin, heute sind 30% Pollen drin. Von bestimmten Substanzen und von bestimmten Blumen. Das ist die eine Variante. Die andere ist noch, dass unter Umständen auch alles zusammenkommt. Ja? Also Nahrungsmittel und Pollen werden ja gemeinsam aufgenommen. Ist ja nicht so, dass man nur Nahrungsmittel aufnimmt, sondern sie nehmen ja auch damit gleichzeitig die Pollen auf. Wenn sie irgendwas essen, atmen sie ein und so weiter. Wenn wir mehr Pollen lassen, können wir gar nicht mehr sagen, ist es jetzt draußen die Pflanze, die eine Allergie macht, oder ist es jetzt gerade gegessen hat. Also Fakt ist, dass wir einfach mehr haben, ja, Nahrungsmittelallergien als früher.
Und wir haben natürlich auch fremde Nahrungsmittel, die früher hier nicht gab. Denkt an die Sojapflanzen und sowas. Ne? Das gab es hier früher gar nicht. Ich weiß noch, damals, das war 1980, da sind die ersten Sojasäcke, Sojabohnensäcke in Barcelona, sind die abgeladen worden aus dem Schiff. Und auf einmal waren alle, die Arbeiter hatten alle Husten, Schnupfen und so. Und keiner wusste eben, dass Soja so ein starkes Allergikum ist. Er hat da rausgekriegt, dass also Soja wirklich gefährlich ist und daher weiß man, dass ich auch nicht so ihm auch bei Soja. Und früher war es nicht bekannt. Das gab es auch gar nicht. Ähnlich bei Ambrosia jetzt. Ne? Ambrosia ist neu für uns Europäer und wir haben eben verschiedene allergische Reaktionen, weil unser Körper das nicht kennt. Ja, erstmal der Pollenflugkalender, auch da das Problem, durch die Temperaturzunahme ist die Pollenzeit insgesamt verlängert. Früher war es ja so, dass wir im September, Januar, Februar, da war kaum was los. Da gab es ein bisschen Hagel, die sonst nichts. Jetzt ist aber, wenn man hinschaut, also am Boden des Zeitens Traumkrautkomplex, dann geht das ja schon hin bis November und dann ist schon wieder Hagel und Erle los. Das heißt, Pollenallergiker sind das ganze Jahr mit Pollen ausgesetzt. Deswegen haben die im ganzen Jahr Beschwerden. Und früher, vor 50 Jahren, war es eben nicht so. Da haben die nur zu den bestimmten Saisonzeiten ihre Beschwerden, weil einfach dann zwischendurch ein bisschen geflogen ist. Das ist vorbei, weil es eben wärmer geworden ist und wir mehr Pollen haben, mehr Pflanzen haben und so weiter. Die Zahlen sind 2011 bis 2016. Das verschiebt sich noch weiter. Das heißt, es wird immer noch wärmer, auch im Winterbereich, so dass also immer mehr Pollen auch in der Wintersaison vorhanden sind. Natürlich Beschwerden bei den Allergien. Gesagt, die Pollen sind gefährlich geworden, sondern in Ballungsgebieten sind nicht mehr sauber. Sie sind nicht verhaftet, das sehen Sie hier, verhaftet mit Schadstoffen. Das ist Pollenkorn hier, da ist alles drauf. Ja. Das sind also, wie gesagt, Schinkel, Staubbestandteile, da sind Metalle drauf und so. Und das wird eben gesamt eingeatmet. Das geht in die Lunge rein und macht natürlich eine ganz andere Reaktion, als wenn es nur das einfache Pollenkorn wäre. Und diese Pflanzen hier, die machen schlimme Entzündungen an der Bronchialschleimhaut, gibt Reaktionen und so weiter. Und deswegen haben wir auch diese Beschwerden, was früher mit normalen Pollen so gar nicht aufgefallen ist. Auch eine Folge des Klimawandels. Hier am Podia, wie gesagt, früher nicht bekannt. Wechselwiese kommt aus Amerika, da ist so eine Polle, ich habe sie nie gezeichnet. Ja. Unangenehm Ausbau, also spitze Zacken da. Ja. Man meint, dass die schon irgendwie gefährlich sein könnte. Ja, Ambrosia hat eben den großen Nachteil, dass schon ganz wenige Pollen ausreichen, um allergische Reaktionen auszulösen. Also ein hohes allergisches Potenzial. Und da gibt es also Hinweise, dass bereits 6 Pollen pro Kubikmeter Luft, dass die schon allergische Reaktionen verursachen können. Und bei 11 Pollen haben wir schon eine starke Belastung. Wenn Sie mal Haseln oder etwas anderes nehmen, da brauchen Sie Tausende von Pollen, die allergische Reaktionen machen. Beim Ambrosia brauchen Sie bloß ein paar. 6 Stück reicht schon. Und die kriegen eben, wenn man eben Asthma anfängt, die sind bei allen allergischen Reaktionen. Und dann kommt eben noch die späte Blütezeit hinzu. Das ist Juli bis Oktober und jetzt geht es schon im November rein und so weiter. Dass also das noch oben drauf gesetzt ist, wo früher dann nicht mehr viel los war in dieser Zeit. Also Oktober gab es ja fast nichts mehr. Und das hilft mir nicht. Aber da waren nicht viele Neuhammer dann am Ambrosia. Also das heißt, der Allergiker echt Pech, weil das ganze Jahr belastet wird in allergischen. Und wie gesagt, durch das CO2, wir haben ja die hohen CO2-Konzentrationen jetzt, haben wir dann mehr Pollen, weil Ambrosia natürlich auch mit CO2 besser wächst und dadurch auch mehr Pollen produziert, als wenn CO2-Konzentration nur noch 200 wäre und nicht 400. Ja, wo gibt es Ambrosia? Gott sei Dank, sage ich jetzt mal nicht so bei uns auch, schlimm genug, aber Sie sehen, es ist mehr so Südosteuropa. Da sind also die Hotspots in hier im Süden in Frankreich, wo also hier vor allen Dingen die Ambrosia-Pollen oder Ambrosia-Pflanzen wachsen. Und jetzt hier auch mal Prognosen. Das ist die Sensibilisierung der Bevölkerung in Europa in Prozent jetzt. Also grün, das ist nicht nur 5%. Also hier ist schon mal 15%. Aber hier ist schon mehr, 30%. Das ist jetzt hier bis 2005. Und jetzt mal die Vorausrechnung.
2040 bis 2060, da haben wir also hier diese ganz großen Belastungen. Intensivierung ist am Boden in Südosteuropa. Deutschland auch weitaus mehr als hier jetzt, ne? Und dann aber hier vor allem die im Urlaub muss man sich überlegen, wenn man hinfährt, dass man da unter den Ständen sitzen will, am Prozessor eine Art von Krankheit. Anderes Thema am Anfang schon erwähnt, das ist die jährliche Niederschlagshöhe in Deutschland von 1881 bis 2017. Das heißt, es kommt mehr Wasser runter. Das sieht nicht unser harmlos aus hier. Ja, also hier sind wir jetzt 1880, das ist erst einmal gemessen worden. Und jetzt sind wir hier 2010 da hinten. Sehen aber insgesamt nimmt der Niederschlag in Millimeter zu. Ja, also es wird feuchter, es regnet mehr, kann man sagen. Ja, das hat einmal die Bedeutung auch einmal, dass es mehr regnet, der Meeresspiegel steigt, natürlich durch mehr Regen, aber auch durch die Eisschmelze, die wir am Anfang schon erwähnt haben. Und der Trend ist zurzeit auch wieder hier aufgezeigt von 1992 bis 2011. Hier, ja. Also 3,2 Millimeter pro Jahr. Das sieht wieder ganz harmlos an, ist ja nicht viel. Ne? Kann man vernachlässigen. Aber wenn Sie das mal auf umrechnen, auf 100 Jahre oder 1000 Jahre, dann merken Sie eben, dass es dann doch einige Meter sind, was Ihnen einfach schon erwähnt, ganze Landstriche überfluten liegen, wenn das so weitergeht.
Sollte dadurch den Meeresspiegel steigen, weil das Wasser verdunstet ja und dann regnet es
ja
ab. Also es kommt ja von.
So das Wasser dehnt sich aus und erwärmt auch. Wenn die Wassertemperatur zunimmt, dann haben sie einfach mehr Volumen an Wasser. Natürlich schlecht, das ist klar. Wenn sie Wasser im Glas haben und sie haben es bei 0 Grad und sie machen es auf 100 Grad, das ist höher. Das heißt, es dehnt sich aus. Und das ganze Weltmeer dehnt sich letzten Endes aus. Und zwar bei 1, 2 Grad Celsius Zunahme des Weltmeeres würde das um 10 bis 20 Meter zunehmen. Zurzeit ist, glaube ich, die Steigerung gerade nur in den letzten 100 Jahren um 0,8 Grad Celsius, also knapp ein Grad Weltmeer. Ja? Und je wärmer es wird, desto größer wird das Volumen, desto mehr steigt. Das muss man mit einrechnen.
Dann nicht mehr durch den Niederschlag.
Und der Niederschlag kommt hinzu, also es kommt mehr hinzu. Der Niederschlag ist ja auch da. Wir haben hier mehr Niederschlag und wir haben noch ein größeres Wasservolumen im Weltmeer durch die Temperaturausdehnung. Und wir haben noch die Schmelze dazu, was ja vorher gebundenes Wasser war, da von Arktis, Antarktis und so weiter. Und die Gletscher. Also es kommen mehrere Faktoren zusammen, aber letzten Endes, was ist es? Es ist die Temperatur, die ansteigt. Und dadurch gibt es eben diese Probleme. Also es ist nicht konstant. Insgesamt haben sie recht, es ist konstant. Ja? Aber das interessiert die Länder nicht. Ja? Die einen haben eben weitaus mehr, was eben überstimmt wird. Woanders ist dann wieder weniger. So. Ja, das, was wir alle kennen, hier dann diese Sturzregen und so weiter, gibt es eben auch weitaus mehr Überschwemmungen als früher. Ich habe selbst an der Oder mitgemacht jetzt hier. Und hier ist jetzt mal so ganz typisch, das ist hier in Sachsen gewesen, das war das Kloster Marienthal im August 2010. Und es ist ja nicht nur die Überflutung, die da, kann man sagen, die Schäden macht hier, das sind die akuten Schäden, dass hier alles in der Wasser steht, sondern das war 2010, 2013 sagen eben diese Nonnen, der Schimmelbefall in vielen Gebäuden wird immer stärker, sodass die Gesundheit unserer Schwestern und immer zunehmend bei Lüftungssystemen und so weiter. Das heißt also, wir haben ja nicht nur die Überflutung, sondern wir haben nachher auch mit der Feuchtigkeit zu kämpfen in den Räumen. Das heißt, wir haben vor allen Dingen Bakterien und Schimmel in den Räumen. Das ist auch noch Folge davon. Und dies bedeutet natürlich auch wieder mehr Krankheiten. Asthma, ne? Allergisch Asthma, Schimmelpilze und so weiter, Allergien ebenfalls allergisch. Dann Atemwegsinfekte, auch keine allergischen Reaktionen, sondern richtige Infektionen durch Bakterien, die da entstehen und auch durch Pilze vor allen Dingen. Bronchitis gehört dazu, Lungenentzündungen und letzten Endes auch Lungenversteifungen, das sind Lungenfibrosen. Wenn also über längere Zeit diese Schimmelpilze eingeatmet werden, dann gibt es eben eine Lungenfibrose, die Lunge wird hart. Und der Mensch kann nicht mehr atmen und erstickt, wenn er keine neue Lunge transplantiert bekommt. Also auch, muss sagen, eine Folge von diesen Überschwemmungen, diesen Erkrankungen, die nicht sofort atmen, sondern über Jahre dann entstehen, weil es eben einige Zeit dauert, bis diese Räumlichkeiten wieder vollkommen trocken sind und auch Bakterien und schimmelfrei sind. Ja, hier haben wir es ganz schön nachgewiesen. Zum Beispiel jetzt hier in einem feuchten Zimmer, da war also Schimmelpilz vorhanden, das haben wir hier gezüchtet in der Pilzenschale. Und die Lungen sehen so aus bei denen. Ich habe also die Pilze eingeatmet, hat dann hier eine, also wie das jetzt mal, das ist eine allergische Reaktion der Lungenbläschen. Ach Mensch. Eine allergische Reaktion der Lungenbläschen bekommen. Das sehen Sie hier, das sind diese weißen kleinen Hüpfelungen hier. Ja, die Verschattungen hier auf beiden Seiten. Ja. Dann ist er rausgekommen aus dieser Wohnung, musste umziehen und so weiter, ist behandelt worden, her war die Lunge wieder sauber. Also die schwarze Lunge ist sauber nun und das ist eben die Kranke. Hätte man das jetzt nicht erkannt, der Mann hatte Husten gehabt, der wurde auf Tuberkulose und auf andere Erkrankungen, hätte man nicht erkannt, dass die Pilze sind, das ist in der Wohnung. Hätte die weiter eingeatmet, die würde überhaupt nicht erleben, weil die Lunge nicht kaputt gewesen wäre. Lungenversteifen, Lungenfibrose und der hätte, wie gesagt, wieder transplantiert werden müssen, wäre wahrscheinlich verstorben. Also auch Folge letzten Endes dieses Klimawandels durch Überschwemmungen. Ja, und hier nochmal zusammengetragen, also Schimmelpilze, die ja fast in jedem feuchten Raum sind und bei Überschwemmungen besonders, sind sie besonders feucht, besonders stark, können eben verschiedene Erkrankungen machen. Und zwar ist einmal abhängig von der Art der Schimmelpilze, wie groß die Sporen sind, Sporen, also ganz kleine Sporen, 10 Mikrometer, 2,7 Mikrometer oder 2 Mikrometer. Je kleiner sie sind, desto weiter gehen sie rein in den Menschen, über die Lunge, über die Gefäße, in die Hirn und so weiter. Und dann gibt es eben dann allergische Reaktionen, wie einmal der Heuschnupfen durch diese Pilze, da gibt es eben allergische Asthma, dann gibt es diese Alveolitis, das ist die allergische Erkrankung der Lungenbläschen, bis hin zu Lungenfibrose nennt man das. Und es gibt dann auch die Pneumonien, also die Infektionen durch diese Pilze. Die Pilzinfektion ist immer ganz unangenehm. Die kann man sehr schlecht behandeln, so ähnlich wie Virus, also es gibt kaum richtige Medikamente und bei Pilzpneumonien wäre erfolgreich. So, dann gibt es eben auch noch das Problem der Tropenkrankheiten. Also je wärmer es wird, desto gefährlicher ist es, dass auch bei uns Tropenkrankungen auftreten, die es vorher nicht gab. Und hier ist das auch mal abgeschätzt worden, einmal die Krankheit von Schwindtier. Übertragen oder in Wildnissen. Und dann aber auch hier die Abhängigkeit vom Klima. Ja? Malaria, Stechmücken, noch in das Leben zu kriegen und statt von der Temperatur vom Klima abhängig, sondern man ist sehr hoch. Ja? Dengue-Fieber ebenfalls, wir haben zum Glück noch kein Dengue-Fieber in Deutschland. Wenn wir im Ausland waren, in Frankreich gibt es schon Dengue-Fieber, in Italien gibt es Dengue-Fieber, in Kroatien gibt es Dengue-Fieber, also auch hier sieht man ganz klar, je wärmer, abhängig vom Klima, eine hohe Gefahr, Dengue-Fieber hier zu bekommen. Und Dengue-Fieber ist das ganz unangenehm. Dann eben die Enzephalitis hier, also Entzündungen des Gehirns. Ja. Auch, muss man sagen, das ist bekannt, auch gefährlich, möchte ich sagen, es wird geschlechtlich übertragen, das heißt, hier in Südostasien, Nordamerika. Wenn wir Schmarrn jetzt nicht so häufig oder nicht so schlimm ist oder nicht so abhängig vom Klima, das ist eben auch das Klima gibt es vielleicht auch, aber nicht so vom Klima abhängig. Die Zecken sind auch nicht so vom Klima abhängig, wie man vielleicht gedacht hat, also der einzige Klima ist das Problem. Und dann kommt auch die Cholera. Also dort, wo es heiß ist, die Islam, die Cholera, Afrika. Ja gut, also auch hier kann, war ja auch schon mal in Hamburg die Cholera, also Cholera ist jedenfalls oft abhängig. Nicht nur, aber oft im Klima. Okay, aber wir sehen, auch Infektionskrankheiten können auf uns zukommen, die es zur Zeit schon noch nicht gibt. Nicht entsprechend erlernen durch Klimawandel. Ja, ich fasse zusammen mal zum Ende. Hitzewellen, Malzbrände, Sandstürme. Die Folge davon ist eben Klimamikroninfektion, Feinstaub, SO2. Und deswegen ansteigende Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen, Todesfälle, vor allem die Lungenerkrankungen, das ist die COPD, das dominiert bei älteren Menschen oder auch bei der ärmeren Schicht der Bevölkerung. Und bei jüngeren, also bei Kindern, vielleicht vor allem das Asthma, das der Zunahme der mittleren Jahrestemperatur, also die Kaiserdienste, also die Allergien, die längere Pollensaison, ganz die Eispollensaison, an Ambrosia kommt hinzu, also neue Pflanzen, Zunahme vor allem der allergischen Heuschnupfen, Menschen, Menschen und allergischen Asthmas, und eben auch die erhöhte Infektionsrisiken durch die Ausbreitung von Motoren und Reservoir auch durch Decken, durch Fliegen und so weiter, die dann mit Malaria übertragen, sodass es endlich wieder aktiviert ist. Und dann vor allem auch noch das Diabetes mellitus. Und durch Überschwemmung und Unwetter haben dann auch in der Anstieg Allergien, Schimmelpilze, vor allem die Milben, ja, Hausstaubmilbe ist ja 80% Ursache des Asthmas, des allergischen Asthmas bei Kindern, weil die Zimmer einfach feucht sind, nicht gelüftet werden und die Kinder mit dem Asthma und mit anderen Kindern, weil sie das Kinder haben, die Kinder die Defekte vermitteln. Also, das kommt so alles zusammen, das ist eben Folge des Klimawandels, das sind eben die Temperatur, die die Erde erwärmen mit diesem Klimavolk. Ja, und damit bin ich am Ende, das ist nochmal das Buch, was ich geschrieben habe, und das ist nochmal ein Jahren, das ist rausgekommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Können Sie vielleicht noch eine Folie zurückgeben? Ich hätte noch eine Frage.
Ja, das wäre super.
Genau. Und zwar ist mir noch nicht so ganz klar, wie der Zusammenhang ist zwischen einer wärmeren Temperatur und Diabetes. Weil Diabetes ist ja auch eine Zuckerkrankheit. Also könnten Sie da vielleicht das Zusammenhang nochmal näher erklären?
Ich habe Ihnen ja die neue Arbeit gezeigt. Sie hatten ja vorher gesagt, das war die Arbeit, die war so ein bisschen erschienen ist und das besucht hat. Und man hat eben festgestellt, pro Grad Temperaturerhöhung in den entsprechenden Ländern bei Amerika da, die Zuckerkrankheit zunimmt. So, die Frage ist, warum ist das so? Das ist nicht schwierig, denn Zuckerkrankheit ist ja auch vielgestaltig. Was eine Rolle spielt, ist einmal das Übergewicht, Adipositas. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn es heiß ist, dann laufen sie nicht mehr, machen keinen Sport mehr in dem Sinne, dann hocken sie irgendwo, weil es zu heiß ist. Das heißt, Leute haben viel mehr Bewegung, wenn sie jetzt hier bei Florida, wo es relativ stark war, wenn sie da im Sommer immer 35 Grad haben und so, dann laufen sie gar nicht mehr, haben extrem Übergewicht und sind natürlich dann auch diabetisch gefährdet. Also es hängt auch mit anderen Faktoren zusammen. Aber man muss eben anders argumentieren auch, wenn die Temperatur nicht so wäre, würden sie sich bewegen, sie wären nicht so, wenn ich diese Adipositas und kriegt kein Diabetes. Das ist also ein Punkt. Adipositas spielt da eine Rolle. Aber natürlich haben auch Länder, wo wo es kalt ist und die Leute übergewichtig sind, die haben auch Zuckerkrankheiten. Ne? Aber hier ist es eben so, dass das viel mehr sind. Das sind dann einige in den anderen Ländern, wo es auch mal kühl ist. Aber hier kann man das statistisch nachweisen. Ja? Je heißer, mehr Diabetes. Hat auch was mit der Ernährung zu tun, mit anderen Dingen. Ne? Es gibt also bestimmt noch mehrere Faktoren. Man weiß hier nicht so genau. Erstmal allein das Faktum, wenn es heißer wird, kriegt man mehr Diabetes. Das ist ja schon entscheidend. Weil Diabetes ist ja nun ja, man kann sagen, fast ein Volksseuche geworden.
Aber könnte man das nicht rein theoretisch scheinen, das genau andersrum argumentieren, weil ich meine, wenn es wärmer wird, haben die Menschen, sagen wir mal, bessere Kleidung und möchten die Kinderfigur eher halten und dementsprechend machen die halt fort. Also, weil wenn ich jetzt nur an den Sommer denke.
Ja gut, das ist auch, muss man untersuchen, ja. Wissenschaftlich kann man das untersuchen. Aber ich fürchte, dass das andere, was jetzt hier die angehört hat, eher treffen wir. Ja. Es kommt auch noch was anderes hinzu, das habe ich jetzt nicht gesagt. Es ist so, dass die Diabetiker auch häufiger bei der ärmeren Bevölkerung auftreten. Ja. Jetzt kommt wieder das rein Praktische. Ist jemand, der hat einen Diabetes und Insulinspritze, hat aber keinen Kühlschrank, weil er eben zu arm ist. Also spritzt er kein Insulin. Und es sieht auch gar nicht, wie man sagen, die Folgen, weil er das einfach von der Bildung nicht weiß. Macht einfach nichts. Ja. Ist natürlich viel eher gefährdet als die Kränke, als der Mitgebildete seinen Kühlschrank hat und weiß, ich habe Diabetes, jeden Tag fahren die Einheiten. Kommt noch hinzu.
Ja.
Richtig.
Aber da beherrscht Wind. Und ist natürlich klar, wenn man bei Hitze trinkt man mehr, als wenn man dann
und Bildungsstand, ja.
Ja.
Die einen trinken Cola, die anderen Wasser, die bitten nach Cola,
ja.
Zu öffnen. Ja.
Nicht nur eine Hypothese, aber.
So, jetzt geht's da.
Möchte ich kurz in die Telefonrunde reinfragen, ob es von Ihrer Seite auch Fragen gibt. Dann könnten Sie die jetzt gerne stellen.
Ich höre nichts, oder?
Neun und Stern, Entschuldigung. Okay, anscheinend ist eine kleine Frage angelaufen. Dann können wir hier im Raum erstmal weitergehen.
Ja, stellen Sie Frage, oder?
Was ich mich auch noch gefragt habe, woher mit dem, dass durch mehr CO2 in den Pflanzen ist, ist es sich nicht auch theoretisch die Waage halten, dass dann die Pflanzen, die es mehr gibt, auch mehr O2 wieder, Sauerstoff produzieren und dadurch, dass sich die Waage hält?
Ja, aber die Waage hält sich leider nicht. Sie haben vollkommen recht. Es wird natürlich auch Sauerstoff dann freigesetzt, aber eben mehr CO2. Sonst würden wir eigentlich den Anstieg haben. Also es ist eine Sache der Bilanz. Es ist eben ein Ungleichgewicht. Es ist nicht 1:1, ne?
Das heißt, es gibt mehr, die Pflanzen verbrauchen weniger, verbrauchen weniger CO2 als die Sauerstoff.
Also es ist ein Unterschied, es ist nicht identisch, ja. Es wird zwar viel CO2 aufgenommen von der Pflanze, aber wenig O2 produziert. So rum kann ich das sagen. Oder weniger produziert.
Also ich habe gerade Fragen nach der Perspektive gestellt. Also, wo würden Sie jetzt sagen, wenn es aus ärztlicher Sicht sinnvoll wäre, Interventionen zu machen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, ja. Sie können jetzt nicht hier das Klima retten, ja. Zunächst sind ja mal die Politiker gefordert, um im Großen jetzt die Dinge zu verbessern, ja. CO2-Reduktion, damit auch dann weniger Temperaturanstieg. Und da sehen wir ja schon, das klappt ja nicht, ne. Die Protokolle, die unterschrieben worden sind, wurden dann wieder von einer Großmacht, dann wurden die wieder zerrissen sozusagen. Das heißt, die Politiker sind zunächst mal gefordert, die schaffen es nicht, überhaupt etwas Entscheidendes zu verbessern. Das ist das eine. Das, was wir machen können, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Ne? Es geht los im Autofahren, es geht los da, dass sie wenig CO2 produzieren, indem sie richtig Auto fahren oder Elektroauto. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ja? Also ich finde, da jetzt nicht, das ist alles ergibt. Aber der Einzige kann viel machen, bloß er erreicht natürlich nicht so viel. Ja? Das ist das Problem. Die ganze Massentierhaltung, das muss alles abgeschafft werden. Ja, aber sagen Sie das jetzt mal, es gibt keine Hähnchen mehr und nichts. Ja, das ist alles, das ist eben auf der Schirm. Ja, ich brauche ja keine Hähnchen zu kaufen oder jene Schwein. Das kann ich mal, ich brauche das alles zu machen. Ich kann mich zurückhalten, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was der Einzelne machen kann. Es muss von der Politik, von oben, müssen die Rahmenbedingungen festgesetzt werden. Und das geht vollkommen. Ja.
Baba.
Ich meine, welche Maßnahmen brauchen wir jetzt hier, um das Klimawandel besser entgegenzugehen?
No.
Da gibt es eine ganze Reihe von Programmen. Zum Beispiel müssen die Städte, die müssen ja Kälteinseln sehen. Also das heißt, wenn solche Hitzewellen da sind, dann muss es eben Einrichtungen geben, wo die Menschen gekühlt werden. Das heißt, es müssen also Räume geschaffen werden, wo man in der Lage ist, dass die Temperatur runtergeht. Das sind also ganz einfach so große Hallen, die müssen dann dementsprechend gekühlt werden, Sporthallen und so weiter, damit die Menschen da unterkommen. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme, denn je höher die Temperatur geht, desto früher sterben wir. Das sind aber alles natürlich auch Investitionsfragen. Wer macht das schon? Das ist doch, ich mache lieber was anderes, als was ich jetzt in meine Tunnel da jetzt eine entsprechende Klimaanlage einbaue oder so, damit ich da mal 14 Tage lang hier alles runterkühlen kann. Aber es gibt solche Überlegungen der EU und auch der WHO, dass die Städte, das ist ja vor allem die Städte, die hier betroffen sind, verpflichtet sein sollen, solche Kühlinseln aufzubauen für die Bevölkerung. Und solchen, dass bei solchen Hitzewellen eben die Leute irgendwie geschützter unterkommen. Das ist das eine. Und dann natürlich auch Aufklärung. Ja? Die Leute müssen eben wissen, wie sie sich verhalten. Wenn wir jetzt 35 Grad haben, ist das Jogging natürlich nicht so angesagt. Ja? Oder alte Leute, dass sie genug Flüssigkeit bekommen, dass sie ihre Medikamente bekommen, wie gerade schon erwähnt, dass sie auch Insulin kriegen, auch wenn es 35 Grad sind. Also es gibt so viele Maßnahmen, die der Einzelne, auch der einzelne Arzt vorschlagen kann an den Patienten, in dem speziellen Fall, was er machen muss. Aber es wird ja nicht befolgt. Das ist ja das Problem. Ich als Lungenarzt habe ja 50 Jahre gekämpft gegen das Rauchen. Die Leute rauchen immer noch. Obwohl Rauchen mit der größte Killer ist für alle Krankheiten. Ja? Also jetzt mal unabhängig vom ganzen Klimawandel und so weiter. Ja? Die Leute verstehen es nicht. Die wollen es auch nicht verstehen. Und so ist es hier leider auch, dass man auch dadurch, durch Empfehlungen, auch durch Vorbildfunktion, gar nicht leider so viel erreichen kann, weil der Mensch eben so ein Gewohnheitstier ist. Wir haben immer so gemacht, was so ein Tier ist und so. Das kennen sie alle. Also, das ist manchmal frustrierend. Und das geht natürlich noch weiter, wenn Sie jetzt hier Kinder sehen, junge Frauen, die jetzt wieder in Zug, ich bin in Zug gekommen, ja, wurde gepasst an Bahnhof, ja, schwangere Frauen und so, obwohl jeder weiß eigentlich, dass das nur wirklich schlecht ist für alle. Für die Umwelt schlecht, für das Baby schlecht, für die Frau auch schlecht, ja, und trotzdem rauchen sie. Was wollen sie da machen? So hingehen, sagen, Zigarette weg und sie ins Gefängnis stecken. Nein, es ist eben eine Aufklärung notwendig und deswegen ist meine Theorie, es müsste schon in der Schule das Richtige gelernt werden. Im ersten Schuljahr müssen die Kinder schon wissen, was Rauchen bedeutet, was Klimawandel bedeutet, was Autofahren bedeutet, was Bewegungsmangel bedeutet, was Essen bedeutet, ja, Cola rauchen runter und so, Zunahme und so, das müsste gemacht werden. Das kann aber nicht der Doktor machen, das kann nur der Staat. Man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie entsprechende Gesundheitsbildung in den Kindergärten schon, in den Schulen, ja, damit die Kinder von vornherein wissen, was sie zu tun haben. Ob sie es mehr annehmen, ist eine andere Sache.
Ganz kurz einklinken. An der Stelle müssen wir uns leider von den Teilnehmern an den Telefonen verabschieden. Von dort kam jetzt auch keine weiteren Fragen mehr. Aber
ja, wir bedanken uns natürlich, dass Sie Interesse gezeigt haben, auch wenn leider keine Frage kam.
Ja, okay. Herzlichen Dank. Ich sage nochmal an die Runde am Telefon und